Tatsächlich geht man davon aus, dass unser Gehirn, also wir, jeden Tag bis zu 20.000 Entscheidungen treffen. Wenn wir das mal runterbrechen auf die Zeit, wo wir wach sind, heißt das alle 3 Sekunden. Es gibt diesen wunderbaren Satz, das ausbruchssicherste Gefängnis sind meine eigenen Gedanken. Genau darauf zielt Trump ab. Trump wiederholt eine Lüge so oft, bis sie irgendwann gefühlt wahr ist. Wir können den Effekt aber auch nutzen. Man kann ihn nicht permanent, außer man würde sich vielleicht auf die Hand tätowieren, rumlaufen und sagen, denk an System 2, denk an System 2.
So, hallo zurück bei One-on-One. Wir denken ja alle von uns gerne, dass wir rational denkende Menschen sind und als solche in der Lage, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Also zumindest ich denke das gern von mir, wenn ich zum Beispiel mal wieder irgendein teures Gadget gekauft habe oder auch einfach, wenn ich in der Wahlkabine so ganz allein mit mir mein Kreuz gesetzt habe. Mein heutiger Gast sagt aber, in Wirklichkeit tricksen uns unsere Gehirne ständig aus. Wir haben Vorurteile, kognitive Verzerrungen und Prägungen, die uns meistens nur vorgaukeln, dass wir uns richtig entschieden haben. In Wahrheit haben wir aber viel weniger Kontrolle über unsere Entscheidungen, als wir denken. Wir sind weniger schlau, als wir denken, wir sind weniger ehrlich, als wir denken und meistens wissen wir noch nicht mal, was wir eigentlich wollen. Die Lehre, die genau das untersucht, nämlich wie und aus welchen Gründen wir Entscheidungen treffen, nennt sich Verhaltensökonomik, Englisch Behavioral Economics. Und mit mir im Studio ist unser Stratege Ralf Sieke, mit dem ich mal besprechen will, wie wir dieses Wissen um unser Verhalten, unsere Entscheidungen, Behavioral Economics für uns eigentlich nutzen können. Hi Ralf.
Hi, freut mich hier zu sein.
So, ich habe mir jetzt gerade so sauteure Noise-Canceling-Kopfhörer gekauft, ne? So Top-Class irgendwie von Sony, richtig teuer. Und ich habe natürlich vorher, ich habe es verglichen, was die für Features haben und wie die im Vergleich mit den anderen so performen. Und jetzt hätte ich natürlich gerne, dass du mir sagst, dass ich mich deshalb für diese Kopfhörer entschieden habe, weil ich die richtige Entscheidung getroffen habe, so rationale Argumente abgewogen habe und deshalb die richtige Entscheidung für mich getroffen habe. Glaubst du mir das?
Oh, das glaube ich dir sofort.
Ja.
Nicht zu sein. Ich bin mir sicher, also ich gucke dich an, du siehst kompetent aus, du hast sicher die richtige Entscheidung getroffen. Zumindest glaube ich ganz sicher, dass du dir sicher bist, dass du die richtige Entscheidung getroffen hast. Die Frage ist natürlich, was ist richtig? Was ist die bessere Entscheidung? Aber machen wir doch mal ein gemeinsames Experiment. Wir gehen zusammen, oder du gehst, wir nehmen unsere Hörer mit, wir gehen zusammen in einen Einkaufsladen, in einen Elektronikladen. Du findest einen Verkäufer, der nicht sofort wegrennt oder anderes zu tun hat. Und hast das Glück, ihn darauf anzusprechen, dass du dir neues Canceling-Kopfhörer kaufen möchtest. Mhm. Was macht denn so ein guter Verkäufer dann als allererstes?
Mir wahrscheinlich verschiedene, mich fragen und dann verschiedene Optionen vorstellen.
Ein guter Verkäufer fragt, richtig. Mhm. Also nehmen wir mal an, er fragt dich und sagt ganz einfach so, wie wichtig ist dir der Klang und der Bass, wenn du dir Kopfhörer kaufst?
Mhm. Ja, dann sage ich, wichtig.
Ja, zack, schon ist es passiert. Mhm. Allein durch diese Frage, nennt man dann durch das Priming, Attribute Priming, suggeriere ich dir ja, wie das Klang und der Bass wichtig ist. Das heißt, alle deine folgenden Entscheidungen und deine Beurteilungen, die du treffen wirst, wirst du immer an diesem Anker festmachen. Das heißt, ob du willst oder nicht, wird Klang und Bass für dich eine viel wichtigere Rolle sein, als wenn ich dich zum Beispiel gefragt hätte, wie wichtig ist dir tatsächlich das Noise Cancelling? Wie wichtig ist dir vielleicht aber auch eine Akkulaufzeit, ne, wenn du kein Kabel willst? Wie wichtig ist dir Design? Also nur allein durch die erste Fragestellung, die wir stellen, können wir schon eine Entscheidung beeinflussen.
Okay, lass nochmal einen Schritt zurück machen. Also wir haben dieses Feld Behavioral Economics, Verhaltensökonomik. Was untersucht denn das?
Im Wesentlichen kümmert sich Verhaltensökonomie darum, wie wir Entscheidungen treffen. Mhm. Bekannt wurde das ganze Feld eigentlich durch Kahneman und Tversky, noch mehr durch Kahneman, der 2001 dafür auch den Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat, der eben festgestellt hat, eigentlich in unserem Kopf laufen unterschiedliche Prozesse ab. Er nannte das schnelles Denken und langsames Denken oder System 1 für schnelles Denken und System 2 für langsames Denken. Und für uns ist das eigentlich eher intuitives Handeln und rationales Überlegen.
Das ist dieses schnelles Denken, langsames Denken, habe ich auch mal gelesen. Das ist ja quasi sowas wie quasi fast die Bibel der Verhaltensökonomen, könnte man sagen, oder?
Ja, das kann man durchaus so sagen. Ist auf jeden Fall die Populärliteratur. Was aber gar nicht schadet, weil es natürlich auf alles auch auf wissenschaftlichen Arbeiten fußt. Und ein gutes Beispiel dafür, auch von Kahneman, ist zum Beispiel für die Unterschiede wie wir Entscheidungen treffen, ist zum Beispiel, wenn ich dich jetzt frage, ein Schläger und ein Ball kosten 1,10 Euro. zusammen. Mhm. Der Schläger war 1 Euro teurer als der Ball. Wie viel kostet der Schläger? Mhm. Na, da würden die meisten, ich auch, automatisch sagen, ja, der Ball kostet dann 10 Cent und der Schläger kostet 1 Euro.
Ja.
Ist aber falsch, ne? Das sind wir unserem System 1, also im schnellen Denken, auf den Leim gegangen. Mhm. Wenn wir rational überlegen, 1 Euro teurer, das heißt nicht, dass der Ball 10 Cent kostet und der Schläger 1 Euro, dann wären wir nicht bei 1,20 Euro.
Ach so, ja. Stimmt.
Sondern wir sind genau da, der Ball kostet 5 Cent und der Schläger kostet 1,05 Euro. Wenn wir nachdenken, kommt man da drauf, ist klar.
Mhm. Das heißt, unser schnelles Denken, das ist sozusagen diese Urinstinkte quasi, ich weiß nicht, ob das psychologisch menschheitsgeschichtlich richtig ist, aber dieses Ding, wenn es im Busch raschelt, kannst du nicht erst lange überlegen und deduzieren, ob das jetzt ein Säbelzahntiger ist oder eine Eule, sondern du musst dich halt schnell entscheiden und deshalb hast du quasi Abkürzungen in deinem Denken, ne?
Ja, perfekt. Ich glaube, so kann man das am besten beschreiben. Ne? Also unser Reptilienhirn hat sich einfach gewisse Dinge gemerkt, instinktiv oder auch gelernt, schnell zu funktionieren. Und wie du sagst, wenn es raschelt, dann rennst du weg. Da hast du erstmal die Fluchtreaktion. Ne? Wenn es brüllt, wenn der Tiger kommt, ist das auch durchaus richtig.
Auf welche Art und Weise zieht das denn in unser Feld ein? Ne? Wir müssen natürlich tagtäglich quasi Entscheidungen treffen und viele davon sind irgendwie Produktentscheidungen.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also Entscheidungen treffen ist, glaube ich, erstmal ein wichtiger Punkt, weil tatsächlich geht man davon aus, dass unser Gehirn, also wir, jeden Tag bis zu 20.000 Entscheidungen treffen. Mhm. Na, wenn wir das mal runterbrechen auf die Zeit, wo wir wach sind, heißt das, alle 3 Sekunden treffen wir eine Entscheidung. Wenn wir das jetzt natürlich versuchen würden, immer jede Entscheidung abzuwägen lange, was für richtig ist oder auch nicht, dann würden wir überhaupt nicht funktionieren als Menschen. Das heißt, wir brauchen Vereinfachung, wir müssen intuitiv arbeiten. Denken wir an den Straßenverkehr. Ne? Also wenn ich hier einmal durch Hamburg fahre mit dem Auto und jeder würde überlegen, was er jetzt hier tut, wann er schaltet und sonst irgendwas, dann wäre es hier ein Riesenchaos. Also wir brauchen Heuristiken als Menschen, dass wir überhaupt funktionieren können. Wir brauchen Abkürzungen, mentale Abkürzungen und genau darum geht's. Und genau das ist natürlich auch bei einer Produktentscheidung. Wenn wir durch einen Supermarkt laufen, in einem gut gefüllten Supermarkt oder bei Rossmann, einer unserer Kunden, die haben glaube ich bis zu 17 oder 18.000 Artikel in den Regalen. Mhm. Ja, ich kann jetzt nicht 18.000 Mal überlegen, ob ich das kaufen will oder nicht. Mhm. Das findet das unbewusst statt, was ich denn jetzt, wohin ich jetzt greife und was ich kaufe.
Mhm. Und diese Heuristiken, die ermöglichen uns ja erstmal quasi Schnelligkeit, die ermöglichen uns überhaupt Entscheidungen. Und in diesen Abkürzungen liegen wahrscheinlich auch einfach dann sowas wie Vorprägungen, Vorurteile und so weiter. Also wenn ich nicht mehr weiß über ein Thema, dann reagiere ich wahrscheinlich vorurteilsbehaftet, weil es schneller ist, ne?
Ja, das ist genau das, womit Kahneman und Tversky angefangen haben, eigentlich die Entwicklung der Availability Bias nennt sich das, beziehungsweise das Familiarity Bias, wenn wir es nicht trennen wollen, heißt, etwas, was uns vertraut ist, finden wir erstmal grundsätzlich wichtiger und besser. Mhm. Und zwar in allen verschiedenen Facetten. Bei Marken zum Beispiel, Marken, die wir schon mal hören, Marken, die prominenter sind, die wir kennen, Marken, die andere nutzen, denen vertrauen wir erstmal mehr. Und tatsächlich ist es auch so, dass wir dann eher zu den Marken eben greifen, die uns bekannter sind. Und darauf fußt ja auch viel von dem, was unser täglich Brot ist eigentlich, was Marken ausmacht. Das ist tatsächlich eine Art der Vorurteile, die wir im Marketing tagtäglich nutzen.
Jetzt hast du gerade das Wort Bias genannt. Ich glaube, das lässt sich übersetzen mit kognitiver Verzerrung quasi, also so eine Vorprägung, eine Beeinflussung, die unser Denksystem hat. Kannst du mal ein paar Beispiele nennen von solchen Biases und vor allem auch, wie die uns begegnen und wie die uns vielleicht auch in Entscheidungsfindung bei Produkten begegnen?
Also ich glaube, grundsätzlich können wir mal unterscheiden in eine Makrosicht und eine Mikrosicht, wie erstmal Biases und Verhaltensökonomie sich auswirkt, gerade wenn es um die Marken geht oder wenn du so willst, im Upper Funnel und im Lower Funnel des Marketings. Das eine ist, was wir vorhin angeschnitten haben, ist zum Beispiel das Priming. Mhm. Also Priming kann ich aber in verschiedenen Versionen machen, zum Beispiel. Wiederholungspriming ist das eine. Einfach dadurch, dass eine Marke prominent ist, dass sie ständig irgendwo in meinem Umfeld wiederholt wird. Sei es öftere Werbung, sei es aber auch durch die Nutzung selber. Ne? Genau das ist dann so, es ist mir bekannter. Und weil mir die Marke bekannter ist, habe ich zu ihr eine größere Präferenz als zu einer Marke, die unbekannt ist.
Das ist heißt, das Erste. Das ist, wäre auch quasi der Grund für sowas wie Bandenwerbung, wo einfach nur der Produktname drauf ist.
Absolut. Ne? Priming ist auch genau, es muss nicht immer, was wir oft denken, ne? Es muss nicht immer bewusst stattfinden. Also auch die Wahrnehmungsschwelle muss gar nicht so sein, dass ich sage, ah, das ist mir jetzt aufgefallen, sondern ganz oft ist Priming eigentlich sehr erfolgreich, wenn es suggestiv ist. Ja, grundsätzlich ist es so, und deswegen ist ja auch ein hoher Share of Voice sehr wichtig, wenn ich eine Marke aufbaue, dass ich prominenter, lauter bin, mehr sichtbar bin als meine Konkurrenz, so entscheidend.
Was gibt es noch für bekannte Biases und wie tauchen die auf?
Wichtig ist zum Beispiel auch das Framing und damit verbunden das Anchoring. Anchoring heißt nichts anderes als ein Anker, den ich Menschen gebe. Am Ende des Tages tun wir uns immer schwer, Dinge zu beurteilen, was ist der Wert von etwas. Mhm. Ja, also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel De Beers, uralt, aber der eine oder andere kennt es vielleicht noch, ein Hersteller und Verkäufer von Diamanten. Mhm. De Beers hat vor 40 Jahren angefangen, Werbung zu machen, A Diamond is Forever. Mhm. Das hat man vielleicht mal gehört.
Ja.
Das Ziel war eigentlich, mehr Konsumenten in Amerika dazu zu bewegen, wenn sie einen Verlobungsring kaufen, dass es mit Diamanten sein sollte.
Ja, okay.
Und tatsächlich war damals, als mir die Kampagne anfing, war, ich glaube, nur 0,5% der Verlobungsringe hatten Diamanten. 20 Jahre später waren es 30%.
Und da ist das Framing ist quasi, wir setzen es in den Kontext. Diamanten stehen für Ewigkeit. Und wenn ich sozusagen meinem Eheversprechen einen besonderen Wert zumessen will, so, dann packe ich dann Diamanten obendrauf, weil ich bin auf Ewigkeit geframed und ich weiß auch, meine Partnerin oder mein Partner nimmt es dann quasi auch als Ewigkeitsversprechen irgendwie wahr. Ne? Das wäre das Framing sozusagen.
Das ist schon ein sehr guter Anfang. Mhm. De Beers ging sogar noch ein Stück weiter, indem sie den Leuten auch noch gesagt haben, wie schaffst du es, dass 2 Monatsgehälter für die Ewigkeit halten? So. Und damit hat De Beers den Menschen auch noch einen Anker gegeben, hat gesagt, du solltest für einen Verlobungsring, wenn du ein ordentlicher Mann bist, einen ordentlichen Antrag machen willst, 2 Monatsgehälter verwenden.
Mhm. Ah, daher kommt es, dass man tatsächlich, das ist ja in den USA, glaube ich, mehr üblich so, den Wert einzuschätzen. In Deutschland ist es ja, glaube ich, nicht so bekannt, aber in
USA. Ich bin jetzt noch nicht verlobt. Ich hoffe, meine Frau hört nicht zu.
Ja.
Hier sind wir eigentlich schon eher im Bereich dann von sozialen Normen und Prägungen. Mhm. Wir alle kennen schwarze Perlen.
Mhm.
Ja, und schwarze Perlen sind ja irgendwie was Wertvolles.
Mhm.
Die waren völlig wertlos. Schwarze Perlen hatten keinen Wert, bis irgendjemand mal in den, ich glaube, 50ern oder 60ern auf die Idee kam, schwarze Perlen als wertvoll zu verkaufen und hatte nicht viel Erfolg. Bis er zu einem bekannten Juwelier gegangen ist und der Juwelier hat dann die schwarzen Perlen neben den weißen Perlen ausgestellt und ab sofort galten die schwarzen Perlen als etwas ganz Besonderes und Wertvolles. Und das ist ja die soziale Norm, ist heutzutage, schwarze Perlen sind wertvoll. Geld ist das Gleiche. Geld hat an für sich ja keinen Wert, außer dem Wert, den wir gemeinsam vereinbaren, dass es hat.
Mhm.
Muss aber nicht immer so abstrakt sein. Ne? Also schauen wir uns Starbucks an. Ne? Also Starbucks verkauft seit 40 Jahren oder 30 Jahren erfolgreich den überteuersten Kaffee der Welt.
Mhm.
Behaupte ich jetzt einfach mal. Ne? Also es tut mir jetzt leid für alle Starbucks-Liebhaber. Wie hat Starbucks das überhaupt geschafft? Ne? Das ist ganz spannend eigentlich. Ne? In den 90ern hat Kaffee, hat man nicht viel Geld ausgegeben, hat einen Dollar gekostet, vielleicht oder einen Euro oder guten Euro gab es noch nicht, da war es noch die Mark. Hat man einen Becher getrunken, es gab Filterkaffee. Ne? Die ganze Kaffeekultur, die wir heute eigentlich haben, die gab es damals nicht. Mhm. Starbucks ist als erster hergegangen, hat sich direkt von dieser Kaffeekultur erstmal entkoppelt. In der Art, wie sie zum Beispiel ihre Kaffeeprodukte genannt haben. Sie haben den Kaffee einen ganz anderen Namen gegeben als nur Kaffee. Die hießen auf einmal ganz anders. Aber auch zum Beispiel in der Art, wie sie Größen einsortiert haben. Also für mich ist das noch immer ein kleiner Kaffee, ein mittlerer Kaffee und ein großer Kaffee. So heißt es auch noch hier beim Schanzenbäcker. Wo ich vorhin war und mir einen Kaffee geholt habe. Wenn ich zu Starbucks gehe, dann ist es nicht einfach klein, mittel, groß.
Ja, das ist ein Tall, Grande und Venti. Ich weiß nicht, ob ich die Reihenfolge richtig habe.
Genau. Ich glaube, mittlerweile gibt es noch mehr.
Das ist ja wahrscheinlich auch der Punkt, dass ich es gar nicht richtig einschätzen kann, wie die Größen sind. So,
richtig,
ne?
Richtig. Ja. In dem Fall hat man dir also den Anker, den du eigentlich hast. Ne? Was kostet ein kleiner Kaffee? Einen kleinen Kaffee sollte ich für 1 Euro bekommen, nur als Beispiel, genommen, indem man schon mal allein einen anderen Namen verwendet hat.
Mhm.
Das sind ja nur kleine Kleinigkeiten und kleine Details. Wenn du aber zu Starbucks gehst, zum Beispiel, was dem wenigsten auffällt, Die meisten haben wir im Angebot, da steht 3,99, 2,99, 4,99, mhm. also immer genau diese Neuner-Schritte, mhm. was auch erwiesen ist, ne? Dass wir da eine höhere Bereitschaft haben, dann das noch zu kaufen. Starbucks hat 5er Endungen.
Ah, okay.
Also 95, 35 und in Behavior Economics zum Beispiel gibt es jede Menge Evidenzen dazu, die beweisen, wenn du runde Endungen benutzt, also 5er Endungen, verlierst du vielleicht ein bisschen, statistisch gesehen, an Käufern, aber deine Produkte, deine Marke wird als wertiger wahrgenommen, als qualitativ höher.
Ah, weil die 99 für den RAM steht, für den 99-Cent-Shop und so weiter. Und wenn du dich davon absetzt, dann kannst du erstens wahrscheinlich nicht mehr so schnell, dieses kostet ja nicht 99, sondern ist ja eigentlich ein Euro, kannst du nicht mehr so schnell machen, diese Verbindung. Und zweitens differenzierst du dich von dem RAM quasi, ne?
Ja, genau. Und was Rundes ist, ist aber auch was Gutes, ne? Also das ist irgendwie was Wertiges.
Ja, okay. Spannend. Was gibt's noch für, was hat die Verhaltensökonomik noch für interessante Biases rausgefunden, die im Marketing benutzt werden?
Ja, jetzt bewegen wir uns mal, also das eine war ja den Upper Funnel sozusagen schon mal ganz wichtig, ne? Also die Bekanntheit deiner Marke, die reine Familiarity sorgt dafür, dass du häufiger gekauft wirst. Wenn wir runtergehen, ist es tatsächlich auch in der Beeinflussung sozusagen unserer Entscheidungen. Ein Beispiel von Dan Ariely, auch sehr bekannt, ist zum Beispiel, wie bereite ich Angebote auf? Mhm. Eigentlich, wie mache ich so eine Angebotsstruktur? Mhm. Und es gibt da ein berühmtes Beispiel, das er mit dem Economist gemacht hat, indem er 3 Angebote hatte eigentlich. Das günstigste war nur das reine Digital-Abo für ein Jahr für, ich glaube, $60. Dann hatten wir das reine Print. Angebot mhm. und Abo für $100 im Jahr und es gab das Abo digital und Print auch für $100.
Das heißt, das reine Print-Abo kostet 100 und digital und Print kostet auch 100?
Richtig.
Und dann gibt es noch die ganz günstige Variante, das ist nur das Digitale.
Für $60, genau.
Und, wie ist es ausgegangen?
Was würdest du wählen?
Gute Frage. Naja, es ist so, ich würde, sagen wir so, was ich nicht wählen würde, ich würde nicht die 100 Euro für Print wählen.
Das ist völlig unsinnig, oder?
Genau. Ich würde jetzt wahrscheinlich, jetzt ist natürlich auch das Experiment schon einige Zeit her. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch die teure Option für Print und Digital nehmen würde, aber es kommt mir auf jeden Fall wie ein guter Deal vor.
Richtig. Tatsächlich war es auch so, dass nur 16% haben das Digital-Abo genommen und tatsächlich 84%. Die große Mehrheit haben das Digital- und Print-Abo gewählt. So, jetzt könnte man ja sagen, 0% tatsächlich haben nur Print gewählt. Ja. Macht ja auch keinen Sinn, haben wir gerade selber festgestellt. Mhm. So, also können sie es ja abschaffen. Und genau das haben sie gemacht. Ne? Also sie haben das Print rausgenommen, das reine Printangebot für $100. Und was ist passiert? Auf einmal haben 60% das Digitalangebot genommen und nur noch 40% das teuerste.
Weil ich sozusagen den Wert von dem Printabo nicht mehr so vor Augen habe.
Richtig. Quasi, ne? Vorher hast du ja bekommen, du wusstest, das Digital-Abo, das ist der Wert von 60 Euro. Ja. Das Print-Abo kostet 100 Euro. So, jetzt kriegst du Print und Digital, anstatt für 160, was die Summe wäre, kriegst du jetzt für $100. Also $60 machst du Gewinn, kriegst du umsonst, geschenkt sozusagen. Gleichzeitig fängst du an, nur noch diese beiden Optionen zu vergleichen, weil du sagst, das ist ja doof. Ich bin doch nicht dumm. Ich wähle doch nicht 100 für Print, wenn ich für 100 Print und Digital bekomme. Ja. Und genau das ist eine Heuristik, wie sie halt im Marketing zum Beispiel genutzt wird, bei der Angebotsgestaltung, wie Nudges genutzt werden. Und es nennt sich auch noch Decoy-Bias oder Decoy-Effekt, also der Köder.
Ah, Köder, also Decoy-Effekt, der Köder, genau.
Genau.
Das heißt, aber das ist ja wirklich ein super Beispiel für, dass ich mich selber austrickse, dass sozusagen so ein Bias mein Denken ausgetrickst hat und dazu geführt hat, dass ich eine Entscheidung getroffen habe, die nur scheinbar mit meinem Überlegen zu tun hat und eigentlich nur mit der Präsentation der Inhalte zu tun hat. Das sind ja gar keine anderen Informationen, das ist ja nur die Präsentation der Informationen auf eine andere Art und Weise und schon bewege ich mich in eine Richtung, die erwünscht ist irgendwie. Ne?
Genau. Gehen wir mal zurück zu deinen Noise Cancelling Kopfhörern.
Ja.
Jetzt hast du, ich weiß gar nicht, was die momentan kosten, hast du 300, 400 Euro, eine Menge, ein Heidengeld. Geld.
Schon ein bisschen schmerzhaft auf jeden Fall. Ja,
schmerzhaft, viel Geld,
ja,
ausgegeben für Kopfhörer. Du möchtest ja nicht den ganzen Tag rumlaufen und das Gefühl haben, was für ein Idiot ich bin, dass ich so viel Geld für ein schlechtes Produkt ausgebe.
Ja.
Das heißt, wir haben ja ein Selbstkonzept. Mhm. Wir wollen ja, dass unsere Entscheidungen für uns sich auch gut anfühlen. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo wir auch eine Entscheidung getroffen haben, suchen wir uns auch die Argumente, die dafür sorgen, uns selbst zu bestärken in dem, mhm. was wir tun. Ein gutes Beispiel dafür ist tatsächlich der IKEA-Schrank. Mhm. Wir alle haben mal so einen IKEA-Schrank gekauft. Lass es ein Billigregal sein. Ich weiß nicht, was die momentan kosten. 40 €, 60 €, je nach Größe. Wenn man das selber mal aufgebaut hat, ja. und da mal 1,5 Stunden Mühe rein investiert hat, dann kommt es einem viel wertiger vor.
Ja.
Das ist der IKEA-Effekt oder der Endowment-Effekt. In dem Moment, wo wir was besitzen, in dem Moment, wo wir was haben, geben wir dem Ganzen einen höheren Wert. In dem mhm. Moment sehen wir es aber auch positiver. Und genau das passiert, wenn wir ein Produkt kaufen, uns für ein Produkt entschieden haben. Die höchste Markenzufriedenheit, die höchste Bereitschaft, eine Marke weiterzuempfehlen, ist interessanterweise eigentlich immer direkt nach dem Kauf.
Mhm.
Ja, weil ich dann natürlich mich selbst bestärke. Mhm. Wer das weiß und sich selber vielleicht mal ein Auto gekauft hat, ist ja ein längerer Prozess, den man da durchgeht, bis man meistens die Marke gefunden hat und dann das Modell gefunden hat. Danach fällt einem überall die Werbung auf.
Mhm. Ist das auch Confirmation Bias oder wie heißt der Bias, den du gerade genannt hast? Du hast auch ein englisches Wort genannt, Endowment Bias. Also wenn wir selber Arbeit reingesteckt, wir haben die Entscheidung schon getroffen und dann bestätigen wir uns selber.
Genau, der Endowment-Effekt oder der IKEA-Effekt, wie er genannt wird, der sagt, dass wir etwas, wo wir selber etwas investiert haben, einen höheren Wert geben.
Ah, okay. Na?
Confirmation Bias oder auch Consistency Principle genannt hin und wieder, das hat es nicht was mit der Wertigkeit zu tun, sondern das ist eigentlich eher ein Bias, dass wir typischerweise als Menschen wollen, dass unser jetziges Verhalten, unser zukünftiges Verhalten im Einklang ist mit dem, was wir früher gedacht oder gesagt haben.
Mhm.
Also wir verändern nicht, es ist unglaublich schwer für uns selber schon, hat man vielleicht auch mal festgestellt, seine eigene Einstellung zu ändern,
ja.
zu etwas.
Ja, da sind wir so im Bereich, dass es immer wieder faszinierend ist, wie sehr Verschwörungstheoretiker bei ihrer Meinung oder bei ihrem Weltbild bleiben, obwohl man ihnen alle Arten von Argumenten und rationalen Beispielen vorlegt. Das finde ich immer wieder faszinierend.
Ja, absolut. In dem Fall ist es, glaube ich, das Extremste. Ja. Aber wir alle haben das. Ne? Wir suchen uns die Argumente, die erstmal unsere eigene Meinung stützen. Wir sehen auch erstmal die Argumente und geben denen Argumenten und Informationen, die unsere intuitive Einstellung bestärken, ein größeres Gewicht.
Mhm.
Wenn du darüber nachdenkst, Klimakatastrophe, ne? globale Erwärmung. Warum tun sich so viele Menschen damit, trotz der Evidenzen, trotz der wissenschaftlichen Studien und allem so schwer damit, eigentlich ihr Verhalten zu ändern, ihr Verhalten anzupassen?
Mhm.
Ne? Das ist genau aus diesem Grund. Viele sind in einer Fundamentalopposition und es kommen wissenschaftliche Beweise und heißt, ja, aber, ne? Das ist ja nur Theorie. Ja, aber die haben gar nicht mit einberechnet, wie die Sterne stehen.
Mhm.
Wir finden auch irgendwelche Argumente, damit wir bei unserem Weltbild bleiben können.
Ja, oder wir lösen den Klimawandel mit KI und Zukunftstechnologien, von denen noch keiner weiß.
Was. Ja, es gibt immer was. Auf der anderen Seite können wir es aber auch nutzen, dann sind wir bei weiteren, zum Beispiel soziale Normen.
Mhm.
Ist ja, also kennen wir alle aus der Werbung, wenn hier, König der Löwen, war ich zufällig letztens mit meinen Kindern. 15 Millionen Gäste.
Mhm.
Na, also 15 Millionen Gäste ist eine große Zahl.
Ja.
Wenn 15 Millionen Leute diese Show angeschaut haben, dann muss die schon gut sein. Sonst hätten ja nicht 15 Millionen Leute diese Show angeschaut.
Ja.
Genau so funktionieren auch Marken. Und das können wir aber auch nutzen, zum Beispiel bei der Nachhaltigkeit. Nachhaltiges Verhalten im Hotel zum Beispiel.
Ja.
Na, also wir wissen alle, da gibt es ein doppeltes Interesse natürlich, je weniger ein Hotel waschen muss, desto mehr Geld sparen sie.
Ja.
Auf der anderen Seite ist auch jede Wäsche weniger, können wir uns, glaube ich, darauf einigen, gut für die Umwelt.
Mhm.
So, nur die Menschen daran zu erinnern, zu sagen, lasst uns weniger waschen, überzeugt vielleicht einen Bruchteil, vielleicht 5%, 10%, die sich daran halten.
Mhm.
Wenn diese Nachricht, wir tun was für die Nachhaltigkeit gemeinsam mit Ihnen, 90% unserer Gäste beteiligen sich daran, verknüpft ist, dann reagieren schon nicht nur 5% oder 10%, sondern dann machen schon 50% mit. Allein durch dieses Gefühl, dass ich eine soziale Norm geschafft habe, ne, dass es eine Gruppendynamik gibt, sind dann mehr auch bereit, nachhaltig zu handeln.
Mhm. Gerade das Feld der Nachhaltigkeit, da muss ich natürlich gegen extreme Widerstände anarbeiten. Ne? Also da geht es ja um Bequemlichkeit, da geht es darum, sogar meine Lebensumstände zu ändern, da geht es um Verzicht, da geht es um Sachen, die ja wirklich anders sind, als suche ich jetzt die rote Zahnpasta oder die blaue Zahnpasta und so. Ne? Wie muss ich da agieren, um eine Verhaltensänderung am besten zu provozieren? Weil natürlich kann ich 300.000 Mal ein Bild von einem Eisbären auf einer Eisscholle zeigen und sagen, wie schlimm alles ist. Der Effekt dieser Kommunikation, der scheint ja irgendwie endlich zu sein, ne? Und ich frage mich, was man eigentlich, wie man die Leute stattdessen ansprechen muss, um wirklich was zu bewegen. Also hättest du da eine Idee aufgrund von Verhaltensökonomik?
Ja, total spannend. Also du hast jetzt mehrere Sachen angesprochen, ne? Auf der einen Seite hast du als allererstes den Confirmation Bias. Das ist ähnlich wie, hör auf zu rauchen, das wird dich umbringen. Mhm. Ne? Also das will ich erstmal gar nicht wissen, weiß ich schon. Ja. Beachte ich nicht. Genauso ist es auch bei der Nachhaltigkeit. Spannend ist aber, du hast Verzicht angesprochen. Mhm. Ja, wir Menschen verlieren nicht gerne etwas. Ne? Deswegen ist es viel wirksamer, etwas natürlich auch in positiv zu framen. Und da sind wir beim Framing, einen positiven Rahmen zu geben. Nicht darüber zu sprechen, über was du alles verzichtest, sondern vielleicht das tolle Geschmackserlebnis, das du bekommst. Mhm. Nachhaltigkeit, also sollte definitiv weniger rational verkauft werden und vielmehr mit emotionalen Argumenten, die Spaß machen. Mhm. Beste ist E-Mobilität. Wenn wir uns daran erinnern, vielleicht so vor 10 Jahren, so die ersten, da kam der BMW i3 raus, der i3. Das wirkte unglaublich rational. Da war es jetzt mit Bambus und dann war es dann mit Windenergie und das ganze Ding sah irgendwie so odd aus. Mhm. Wer damals oder heute auch, wenn man ein Elektroauto gefahren ist und dann mal aufs Gas gedrückt hat, das macht Spaß. Mhm. Ja, die Dinger, die machen Spaß. Und das war total spannend. Also ich habe viel für die Automobilbranche gearbeitet die letzten 10 Jahre. In dem Moment, wo man verstanden hat, dass man Elektroautos nicht als das neue Ding verkauft, nicht als das andere Auto fahren, sondern einfach eine bessere Art von Auto fahren, die genauso Spaß machen kann, die positiv kommuniziert wird, nicht nur rational und über Verzicht und über Argumente, sondern einfach, weil es mehr Spaß macht. In dem Moment haben es die Leute auch mehr angenommen. Ein anderes Beispiel, wie man das positiv beeinflussen kann, ist Burger King. Was Burger King in Österreich gemacht hat, finde ich eine grandiose Kampagne. Die haben ja die Default-Option geändert, ne? Also die Ausgangslage geändert. Weil ursprünglich ist es ja, du bestellst einen Burger und wenn du halt ein veganes Produkt willst, dann musst du halt sagen, ja, ich möchte aber das vegane Produkt. Mhm. Warum ist nicht vegan normal? Und Fleisch ist eigentlich das, was du extra sagen musst. Und genau das haben sie ja gemacht mit vegan oder mit Fleisch. Also sie haben es genau einmal auf den Kopf gestellt. Was ein super Beispiel ist eigentlich aus der Behavior Economics, was du eines der ersten Dinge ist, die du machen solltest. Du solltest die Normalität ändern und adaptieren, wenn du dafür sorgen willst, dass die Leute eigentlich ihr Verhalten dann auch ändern.
Das ist, glaube ich, auch der Grund, wieso wir in Deutschland bei den Organspendeausweisen so schlecht sind und andere Länder so viel besser, weil bei uns einfach man aktiv dafür sein muss und nicht widersprechen muss. Und bei anderen Ländern ist es, glaube ich, so, dass man der Organspende einfach widersprechen muss. Und schon haben die astronomisch höhere Quoten, also 80-90% Organspende.
Richtig. So, ne? Also man muss ja sagen, unser Gehirn ist ja evolutionär faul. Mhm. Und wenn du es nicht willst, dann musst du etwas dagegen tun, anstatt umgekehrt. Mhm. Spielt erstmal mit unserem typischen Verhalten eigentlich und schon haben wir eine höhere Quote.
Das wäre so ein typischer Verhaltensökonomie-Nudge, hast du, glaube ich, vorhin gesagt. Ne? Ist das der Fachbegriff für, was ich tue, um den Bias zu bespielen? Oder,
genau, ne? Nudges sind kleine Kniffe, also eine Schubsen. Ne? Also wie kann ich jemanden, ohne dass ich ihn dazu zwinge, in dahingehend beeinflussen oder böse gesagt manipulieren, dass eine gewünschte Entscheidung eigentlich am Ende des Tages trifft.
Das heißt, jetzt mal auf unsere Arbeit runtergebrochen, vielleicht auch auf deine Arbeit runtergebrochen, ein kluger Stratege schaut sich doch eigentlich an, was für Biases gibt es wahrscheinlich bei uns, kulturell bedingt, in Bezug auf irgendein Produkt und so. Und dann kann ich gucken, was für Nudges könnte ich in dem Fall anwenden, um die Leute dazu zu bringen, doch dieses Produkt zu kaufen, ne?
Ist das, ja, fast. Ja. Also die Nudges also nutzen die Biases, die wir haben. Mhm. Also die Heuristiken, die Vereinfachungen, die wir in unserer Entscheidungsfindung nutzen, die uns beeinflussen. Und daraufhin setze ich eigentlich einen Nudge auf. Also daraufhin, das nutze ich im Endeffekt, um ein gewünschtes Verhalten auszulösen. So. Mhm.
Okay. Kannst du dafür Beispiele nennen für interessante Nudges?
Ja, also wir müssen nur unseren Laptop aufmachen oder unser Handy gucken und wir müssen unser Postfach gucken. Und wenn du dann zum Beispiel die ganzen Newsletter siehst oder du gehst auf Instagram oder auf TikTok und hast dieses typische Clickbaiting. Mhm. Ne? Und in unserem Newsletter-Verhalten ist es auch einfach, dass gewisse Formulierungen schon dafür sorgen, dass die Opening Rate exorbitant ansteigt. Ein Beispiel dafür ist, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ist Loss Aversion. Ne? Nichts hassen wir Menschen mehr, als etwas zu verlieren. Deswegen funktionieren Rabatte auch so wunderbar. Mhm. Also das beste Beispiel ist dafür, ich glaube, Dan Ariely war es, hat mal gesagt, wenn Einstein Verhaltensökonome wäre, hätte er seine Relativitätstheorie in folgendermaßen geschrieben. 100 Euro kleiner gleich 200 Euro minus 100 Euro Rabatt.
Okay.
Ja, aus einem einfachen Grund. 100 Euro ist erstmal teuer. Wenn ich aber auf 200 Euro 100 Euro Rabatt bekomme, dann habe ich ja schon was gewonnen. Den Rabatt will ich ja nicht mehr verlieren. Na, deswegen ist das so eine starke Motivator. Und das Gleiche kann aber auch im Wording verwendet werden in E-Mails. Wenn es um Informationen geht. Wenn mir jemand eine E-Mail schickt und da steht zum Beispiel, verliere nicht deinen Vorteil, buche noch heute dein Upgrade für das Hotel.
Okay.
Dann ist die Öffnungsrate größer, als wenn dort stehen würde, wir wollen Ihnen was Gutes tun, buchen Sie sich Ihr Upgrade. Mhm. Also dieses Gefühl von, da ist etwas, was ich verlieren kann, motiviert uns Menschen einfach mehr.
Jetzt haben wir ganz viel über die Biases gesprochen und über sozusagen die Heuristiken und das schnelle Denken. Ich kann doch aber schon als Mensch auch das überlisten oder selber übertrumpfen. Ich kann doch durch Nachdenken, zumindest hoffe ich das, diese Biases überwinden. Also zum Beispiel, ich würde mal denken, Rassismus ist sowas. Mhm. Also weil ich kann mir sehr gut vorstellen und ich glaube das auch, dass wir alle kulturell erstmal so eine Art Rassisten sind, was das schnelle Denken angeht, weil wir alles, was uns nicht bekannt ist, was uns fremd ist, was wir nicht verstehen, da haben wir Angst vor und lehnen das ab. So, ne? Und ich glaube, ganz viele tief drin spüren das auch, dass man vielleicht vor fremden Kulturen erstmal kurz Angst hat und so, ne? Aber ich kann das ja Kraft meines Geistes und meiner Bildung und so weiter, kann ich das überwinden, ne? Oder? Oder ist es auch ein, gaukel ich mir das nur vor?
Nee, absolut. Also wir sind ja keine Opfer unserer selbst. Mhm. Na, der erste Schritt ist zu realisieren, dass ich eben meine Intuition nicht immer richtig ist. Mhm. Ja, und es gibt diesen wunderbaren Satz, wie ich finde, das ausbruchssicherste Gefängnis sind meine eigenen Gedanken. Mhm. Also erstmal, weil du einen Rassismus, einen strukturellen Rassismus angesprochen hast, mhm. Marken haben eine Verantwortung, Medien haben eine Verantwortung. Mhm. Wir haben ja über den Familiarity Bias gesprochen, beziehungsweise es gibt ist ein Mere-Exposure-Effekt. Mhm. Der Mere-Exposure-Effekt heißt nichts anderes als das, was wir öfters hören. Und je öfters wir es hören, desto wahrer, denken wir, ist es. Mhm. Genau darauf zielt Trump ab. Mhm. Na, Trump wiederholt eine Lüge so oft, bis sie irgendwann gefühlt wahr ist. Mhm. Wir können den Effekt aber auch nutzen. Man denke über Greta Thunberg nach. Mhm. Greta Thunberg ist in der Hinsicht interessanterweise von der Kommunikation gar nicht so unterschiedlich zu Trump. Mhm. Nämlich sehr konsistent in der Message. Mhm. Greta Thunberg hat immer die eine Message eigentlich, uns läuft die Zeit davon und wir laufen auf eine Katastrophe hinzu. Mhm. Sehr konsistent und immer die gleiche Nachricht. Und genauso ist es mit dem strukturellen Rassismus. Wenn wir in den Medien ein Bild zeichnen, in dem Ethnien ganz normal und Minderheiten ganz normal auch eine Sichtbarkeit haben, dann ist das auch für uns das Normal, das wir sehen.
Das würde für mich auch ein Punkt dafür sein, dass eben diese, sagen wir mal, identitätspolitischen Sachen, wie das so ein bisschen negativ geframed wird, inkludierende Sprache, eine pluralistische Gesellschaft in Bildern zu zeigen, Minderheiten zu berücksichtigen, dass das nicht nur eine Mode oder eine Fassade ist oder eine Chimäre ist, sondern dass das sozusagen nach Behavioral Economics auch funktioniert.
Absolut.
Ein anderer Aspekt ist vielleicht, oder was mich interessiert in dem Fall, wir haben ja auch unterschiedliche Komplexitätsgrade von Produkten. So, ne? Wenn ich jetzt ein Auto kaufe, wie du es vorhin schon beschrieben hast, ist es ja was anderes, als wenn ich jetzt eine Zahnpasta kaufe. Da würde ich jetzt immer vermuten, da geht ja viel, viel mehr Information und auch sozusagen Reasoning rein. Ist es da das Gleiche? Also haben da diese Biases den gleichen Stellenwert und wir betrügen uns auch die ganze Zeit selbst? Oder ist es schon so, dass bei diesen komplexen Themen, wo es um viel Information geht, dass wir da, weiß nicht, rationaler handeln? Und bedeutet das für uns in der Kommunikation auch was anderes?
Ich habe die Zahl jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube, 70-80% kaufen das Auto, was sie am Anfang im Kopf hatten. So, und dazwischen liegen aber 2,5 Monate überlegen und hin und her und vielleicht doch eine andere Marke. Es ist aber unglaublich schwierig eigentlich, gegen die ursprüngliche Präferenz und gegen die ursprüngliche anzukommen.
Ja, wenn ich ehrlich bin, die Noise Cancelling Kopfhörer, ich habe auch genau meine erste Präferenz gekauft, obwohl ich natürlich mir Tests und YouTube-Videos und so angeguckt habe. Und die hatten nicht nur positive Stimmen. Und es war tatsächlich meine erste Präferenz. Kann natürlich Zufall sein, aber es, so, wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, wollte ich sie einfach von Anfang an haben und habe sie dann am Ende gekauft und habe mir natürlich auch für mich rationale Beispiele dafür gefunden, wieso ich das jetzt kaufen darf.
Das ist ganz spannend. Ich habe mit einem Automobilkonzern, mit dem ich gearbeitet habe, global, die haben global eine Studie gemacht, untersucht im Endeffekt, woran sie erkennen können denn jetzt eigentlich, oder was ist die eine Stellschraube, die alles beeinflusst, was ist die eine Stellschraube? Und das Einzige, was sie rausgefunden haben, oder das, was sie rausgefunden haben, lass mich so formulieren, ist Favorability, Brand Favorability. Mhm. Na, also eine gute Einstellung gegenüber der Marke war die einflussdiskriminant.
Okay, das heißt, das ist jetzt sozusagen der allerwichtigste Faktor ist, wie bin ich grundsätzlich gegenüber dieser Marke eingestellt?
Genau, habe ich eine Präferenz? Aha. Um es nochmal ein bisschen, glaube ich, spitzer zu formulieren. Mhm. Wie groß ist meine Markenpräferenz?
Das heißt natürlich aber auch, dass solche Sachen wie globales Image extrem wichtig sind.
Extrem. Ja, also grundsätzlich ist das Image, und da sind wir bei deiner ursprünglichen Frage, keine Ahnung, vergleiche Zahnpasta mit Autokauf, ne? Mhm. Unterscheidet sich das? Überraschenderweise gibt es viele Ähnlichkeiten, was die Behavior Economics angeht, und unser Entscheidungsfinden ist gar nicht so viel unterschiedlich, aber natürlich ist das gefühlte Risiko größer. Und natürlich gibt es Unterschiede, wenn ich ein Autokauf spiele, zum Beispiel das Image, vielleicht nochmal eine viel größere Rolle. Es gibt in der Werbung den uralten Spruch, das Auto kauft man zur Hälfte für sich, aber zur Hälfte auch für den Nachbarn. Ne? Also, genau. Wenn der Nachbar nicht wüsste, dass ein Mercedes oder ein Porsche so teuer ist und wofür der steht, warum soll ich mir dann einen Mercedes oder einen Porsche vor die Tür stellen? Mhm. Man möchte es mir bei Mercedes und Porsche verzeihen, da gibt es noch viele andere Argumente dafür. Ja. Aber das spielt eine große Rolle. Das ist bei der Zahnpasta jetzt vielleicht nicht so. Ne? Die Zahnpasta hat jetzt keine Ausweisfunktion im Sinne von, guck mal, wie toll ich bin, guck mal, ich habe es geschafft oder ähnliches. Ne? Also diese Ausweisfunktion fehlt. Aber eine Zahnpasta ist, wie lange denkst du darüber nach, welche Zahnpasta du kaufst?
Manchmal obsessiv lange und meistens aber gar nicht.
Ja, meistens gar nicht, genau.
Was ist zu Differenzierung zu sagen in Bezug auf Biases und Behavioral Economics? Eine lustige Geschichte, können wir vielleicht darüber reden, was eigentlich Produktinformationen bringen. Es gab ja diese Zeit, wo Rasierer für Männer, die hatten zwei Klingen, eine oder zwei Klingen. Und dann haben irgendwie Wilkinson und Gillette, glaube ich, so immer neue Klingen und neue Produktfeatures eingeführt. Das wurde irgendwann total absurd. Irgendwann hatte man Rasierer mit 5 bis 6 Klingen, wo du denkst, das ist einfach nur noch Quatsch. Und es gab auch Satire-Videos, die dann den 10-Klingen-Rasierer rausgebracht haben und so. Da haben zwei Brands versucht, sich gegenseitig zu übertrumpfen mit immer besseren Produkten. Und man hat sofort gesehen, ja, dieses Rennen ist ja total endlich. Was ist von so einer Art von Kommunikation zu halten?
Nicht viel. Ich habe für Gillette gearbeitet. Mhm. Tatsächlich, ich glaube, vor 10 oder 12 Jahren. Und das war ganz spannend, weil das war die Zeit, als aus Macht 3 dann auf einmal die vierte Klinge wurde. Interessanterweise ist Macht 3, also das Produkt eigentlich Ende der 90er, noch immer eines der verkaufenden Produkte. Mhm. Was wirklich funktioniert hat, interessanterweise, ist aber Stiftung Warentest. Mhm. Na, also wenn man sich auch mal die Gillette-Kommunikation anschaut, das war immer Stiftung Warentest-Sieger, Plätze 1 bis 5. Mhm. Und das ist zum Beispiel, das sind wir bei so einer Heuristik, ne? Welchen Rasierer kaufst du, welche Marke kaufst du am Ende des Tages? Und Stiftung Warentest in dem Segment und in allen anderen Segmenten, wie Zahnpasta zum Beispiel oder andere Gütesiegel, die mir das Gefühl geben, von einer informierten Entscheidung und eine fundierte Entscheidung zu treffen, spielen da eine sehr hohe Rolle. Da müssen wir unterscheiden. Das ist immer, glaube ich, für jemanden, der nicht jeden Tag Strategie macht, ein bisschen Haarspalterei. Mhm. Aber der Unterschied zwischen Differenzierung und Distinctiveness, ne? Also Differentiation and Distinctiveness nennt sich das im Englischen. Im Deutschen ist es Differenzierung und Unterscheidung.
Unterscheidbarkeit.
Unterscheidbarkeit, ja. das sind zwei unterschiedliche Konzepte. Das eine, 3, 4, 5 Klingen, das wäre das tatsächliche Produktdifferenzierung. Mhm. Ja, wie lange kannst du das machen? Keine Ahnung. Das kannst du, hast du 2 Monate, hast du eine Klinge mehr, dann kommt der andere und hat auch eine Klinge mehr oder macht noch 2 Klingen drauf. Ne? Und gerade in einem globalen Markt, in dem wir ja heutzutage sind, ist es ja, dass Produktdifferenzierungsmerkmale gar nicht mehr lang haltbar sind. Mhm. Ne? Also wenn ich nichts habe, wo ich mir sicher sein kann, ich habe ein Patent drauf oder ähnliches, dass es sehr lange vorhält und nicht gleich kopiert wird, gerade wenn in Zeiten von Discountern und Eigenmarken, dann bringt das ja nicht viel. Was sehr viel bringt, ist, wenn deine Marke distinctive ist. Ne? Also wenn wir eine Position haben, einen Auftritt haben, der unterschiedlich ist. Und da schließt sich vielleicht der Kreis ein bisschen. Am Ende des Tages stellt sich auch immer die Frage, welche Rolle spielt da drin eigentlich Kreativität? Und das ist total spannend, weil es total wichtig ist, weil da sind wir auch wieder beim Anfang. Dinge, die uns vertraut sind, die sind für uns mehr wert, die beeinflussen unsere Entscheidung stärker. Mhm. Und jetzt habe ich grundsätzlich 2 Möglichkeiten, diese Vertrautheit herzustellen. Entweder über Wiederholungen, und das ist die hässliche Wahrheit der Kommunikation. Wenn ich viel Geld ausgebe und genug Geld ausgebe in der Kommunikation, dann werde ich immer irgendwann den positiven Effekt haben. Es kostet einfach mehr und mein Return on Investment ist geringer. Mhm. Besser ist aber, ich schaffe eine eigenständige Kommunikation, die hängen bleibt. Mhm. Na, etwas, was raussticht. Und wenn alles blau ist, dann fällt der gelbe Punkt auf. Und das ist die Rolle von Kreativität eigentlich in der Kommunikation und in der Werbung. Und es ist ja auch in der Kommunikation generell, und da sind wir beim Behavior Economics und bei der Irrationalität unserer Entscheidungsfindung. Wenn ich dir zum Beispiel sage, 10.000 bunte Bälle, die einen Hügel in San Francisco runterrollen.
Ja, dann sage ich, wie hieß er? Sony Brava, war das so? War das der?
Sony Bravia, genau. Aber Bravia, du genau. Weißt zumindest ja. Noch Sony, ne? Also ja, genau. 20 Jahre alt, aber komplett anderes Konzept, Kreativität. Und es ist noch prominent. Das Ganze mit verleiht Flügel.
Ja, Red Bull sofort.
Heißt auch sofort Red Bull. Und da ist aber ein gutes Beispiel. Red Bull primet nämlich selber mittlerweile. Es gibt, es gibt eine interessante Untersuchung und eine Studie in einem Computerspiel, in einem Computer-Rennspiel, waren die Autos unterschiedlich gebrandet. Da war ein Red Bull-Auto, ein Coca-Cola-Auto und so weiter und so fort. Und die Fahrer, die tatsächlich zufällig ein Red Bull-Auto bekommen haben, sind schneller gefahren und sind risikoreicher gefahren, haben also mehr Unfälle in dem Rennspiel gebaut. Das heißt, die Marke hat einerseits natürlich wunderbar dieses Feld besetzt, in das sie eigentlich auch rein möchte, in dieses Energie geben. Sportlich sein, Risiko einzugehen, sicher glaube ich auch die Grenzen zu verschieben. Auf der anderen Seite aber beeinflusst unser Verhalten auch dahingehend, wie wir uns verhalten.
Wir haben vorhin angefangen, so ein bisschen über Produktregale und so weiter zu reden. Ich kann mir vorstellen, dass auch Farbwahl und räumliche Platzierung und so tatsächlich eine Rolle bei uns spielen, dass auch so, ich glaube, Supermärkte sind in eine bestimmte Richtung aufgebaut, weil wir natürlich eher nach links oder rechts tendieren und so. Ist es sowas, was Hand und Fuß hat und mit dem man richtig arbeiten kann, oder sind das Mythen?
Nee, das ist absolut richtig. Mhm. Also das wird auch krass genutzt. Eigentlich, es gibt kaum was eigentlich nicht genutzt wird. Es fängt an bei der Größe der Einkaufskörbe. Mhm. Na, also wenn ist nicht zufällig, dass Einkaufswagen bei Discountern größer sind als in den anderen Supermärkten. Nicht, weil du da mehr reinbekommst, sondern weil du einfach generell das Gefühl hast, du hast weniger im Einkaufswagen und mehr reinschmeißt.
Also schon ein bisschen lustig, weil du gerade sehr viele Sachen einfach aufdeckst, die einem so im Alltag begegnen einfach. Ne? Und man denkt ja.
Aber weißt du, ja, das sind halt so diese Dinge, die mir fallen die dann hin und wieder mal auf und dann habe ich die aber auch sofort wieder vergessen.
Ja.
Und man kann ja nicht permanent, außer man würde sich vielleicht auf die Hand tätowieren, permanent rumlaufen und sagen, denk an System 2, denk an System 2, denk an System 2. Nein, willst du ja gar nicht. Weißt du, wir haben vorhin gesagt, 20.000 Entscheidungen pro Tag, 1.200 Entscheidungen pro Stunde. Wenn du wach bist, da kannst du nicht die ganze Zeit drüber nachdenken, ob du dich selbst verarscht oder ob du verarscht wirst oder irgendeine Art oder Form beeinflusst wirst. Ne? Ja, das Gleiche ist, wenn du Hunger hast, fängt schon an damit. Ne? Also wenn ich mit meiner Frau ein wichtiges Thema besprechen will, dann mache ich das garantiert nicht, wenn sie Hunger hat. Und das aus gutem Grund. Es gibt eine Studie aus Israel, ist die, glaube ich, die beweist, dass Richter, das setze ich hier meine Frau nicht mit einem Richter gleich, aber die beweist, dass Richter mildere Urteile gegenüber den Kriminellen sprechen, wenn sie gerade gegessen haben. Mhm. Und umgekehrt, wenn sie hungrig sind, dann härter urteilen. Ne? Also da fängt es ja schon an. Es gibt ja so viele verschiedene Sachen, die uns beeinflussen. Und es hängt aber halt auch immer von der Umwelt ab. Also Umwelt im Sinne der Behavior Economics, dem Kontext, der Situation. Mhm. Ne? Was in der einen Situation funktioniert, heißt nicht unweigerlich, dass es in der anderen Situation funktioniert. Und es gibt auch niemals 100%. Mhm. Nur weil der Bias, wir reden immer über Wahrscheinlichkeiten.
Ja. Ne? Okay. Würdest du das Produkt, das du verkaufen willst, links, rechts oder in die Mitte stellen?
In die Mitte.
Warum?
Weil wir Menschen einfach in die Mitte greifen. Mhm. Ja, das ist auch eines der Learnings. Tatsächlich, wir haben eine Tendenz zur Mitte. Das macht auch Starbucks. Ne? Also das Produkt, das Starbucks verkaufen will, steht in der Mitte. Und in spannender Weise hatten wir das damals auch bei Braun. Wenn du das teuerste Produkt zum Beispiel in die Mitte setzt, werden trotzdem mehr abgesetzt, weil es in der Mitte ist. Mhm. Ja, weil wir das Gefühl haben, wir haben immer eine Tendenz zur Mitte als Menschen. Ja, also wir eine ausgewogene Entscheidung, gefühlt ist die Mitte besser, auch wenn es die teurer ist. Braun war in China Marktführer bei Trockenrasierern und immer das teuerste. Und irgendwann dachte man, ja, wenn wir jetzt aber günstiger werden als Philips, dann müssten wir ja noch mehr verkaufen. Mhm. Und genau das Gegenteil ist passiert. In dem Moment, wo das Produkt günstiger war als das Konkurrenzprodukt, war dieses Signal anscheinend weg, es ist A, Status und B, es ist ein Qualitätssiegel. Preise sind auch immer ein Qualitätssiegel. Mhm. Wenn ich nicht weiß, woran ich mich orientiere, dann habe ich natürlich das Gefühl, dass das Teuerste vielleicht auch das Beste ist.
Mhm. Spannend. Okay, jetzt haben wir einen sehr großen Bogen geschlagen. Wenn die Leute noch tiefer einsteigen möchten in Behavioral Economics oder sich überhaupt erstmal ein Bild machen wollen. Hast du so ein paar Tipps, Podcasts, Videos, Artikel, Bücher und so weiter, die man sich reinziehen kann, um in dieses Thema mal ein bisschen einzusteigen?
Mhm. Also genannt und wirklich empfehlenswert ist natürlich von Kahneman das Buch, auch wenn es sehr dick ist, Slow and Fast Thinking. Das ist eigentlich so die Einstiegsliteratur. Dann alles, was es von Dan Ariely gibt, kann ich wärmstens empfehlen. Unglaublich witzig, wie mit viel Humor, wie er das eigentlich auch rüberbringt. Wer vom Urlaub steht, sollte sich mal Teuer ist relativ von ihm anlesen. Mhm. Über die mentale Buchführung, die wir alle haben. Unglaublich spannend. Alle TED-Talks von Dan Ariely auf jeden Fall. Es gibt eine Website, The Decision Lab, bei der eigentlich so gut wie alle Biases einmal mit Beispielen detailliert eigentlich durchgegangen werden. Und ein schöner Einstieg eigentlich für so einen Abend oder für so ein Wochenende, einfach mal bei Netflix oder Amazon Prime nach Focus mit Will Smith schauen. Ein wunderbarer Film, der eigentlich die ganze Zeit mit Priming und Behavior Economics spielt.
Super, den schauen wir alle an am Wochenende. Vielen Dank, Ralf, für deine ganzen Einblicke und so für diese Tour de Force durch die Verhaltensökonomik. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Auch diesmal haben wir für euch natürlich alles, was wir gerade besprochen haben, in den Shownotes nochmal zusammengetragen. Da findet ihr die ganzen Links zu den Artikeln, Videos, Podcasts, die Ralf gerade genannt hat und mehr. Da könnt ihr nochmal richtig ins Thema Behavioral Economics, Verhaltensökonomie einsteigen. Die Shownotes findet ihr immer im Beschreibungstext im Player, also schaut da gerne mal rein und abonniert doch einfach bei dieser Gelegenheit auch gleich unseren Podcast. Wir hören uns dann wieder in 2 Wochen mit dem nächsten spannenden Thema. Macht's gut und tschüss.